Ihr Lieben, Halloween heißt das Fest, das in den vergangenen Wochen wieder über unser Land gerollt ist. Uns mag das erschrecken, aber in der Bevölkerung scheint es eine große Lust am Gruseln zu geben. Früher schmückten im Herbst bunte Papierdrachen die Fenster, heute sind es Gespenster und Hexen. Selbst in manchen Kinderzimmern finden sich Totenköpfe und Skelette und vor den Haustüren grinst uns eine leuchtende Kürbisfratze an. Zu verdanken haben wir diesen Trend unseren amerikanischen Freunden. Denn Allerheiligen heißt im Englischen All Hallows und der Abend davor All Hallows Evening, also kurz Halloween. Die damit verbundenen Geisterrituale und okkulten Bräuche stammen allerdings aus Irland. Dort glaubten die Kelten, dass in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November die Seelen der im vergangenen Jahr Verstorbenen noch einmal nach Hause zurückkehren dürften. Und dagegen wollte sich die Bevölkerung mit bestimmten Geisterritualen schützen. Während der großen Hungersnot 1845 bis 1850 in Irland wanderten Hunderttausende Iren nach Amerika aus und brachten diesen Brauch mit in die neue Welt. Sicherlich hat sich das Fest in all den Jahren seitdem stark verändert. Der okkulte Hintergrund wird von den meisten kaum noch wahrgenommen. Aber dürfen wir dieses Fest deswegen gleich als harmlos einstufen und unsere Kinder damit spielen lassen? Jörg Kuhn vom ERF stuft die Sache inzwischen anders ein. Er hat eine Sendung zum Thema Halloween gedreht und sagt: Mir ist das Lachen vergangen, als ich herausfand, dass nicht nur die keltischen Druiden damals Menschenopfer brachten, um sich vor den Geistern zu schützen, auch heute noch gibt es Satanisten, die solche teuflischen Rituale tun. Was wir hier bei Halloween beobachten, ist ein uralter Trick des Teufels. Er versteckt sich gerne hinter Masken. Und leider fallen bis heute immer wieder Millionen von Menschen darauf herein. C.S. Lewis hat darüber ein Buch geschrieben und es genannt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Dort erklärt der Oberteufel seinem Unterteufel Folgendes: Das vollkommene Meisterwerk unserer Arbeit ist der Mensch, der sich intensiv mit Geistern und übersinnlichen Kräften beschäftigt, aber dabei die Existenz des Teufels leugnet. Und da gibt es mehr Menschen, als wir glauben, die genau das immer wieder tun. C.S. Lewis geht in dem Buch noch weiter. Der Oberteufel erklärt: Ich glaube nicht, dass es dir schwerfallen wird, die Menschen im Dunkeln zu halten, denn die Tatsache, dass es Teufel nach modernen Vorstellungen vorwiegend komische Figuren sind, wird dir eine große Hilfe sein. Sollte sich auch nur ein leiser Verdacht regen, dass es Teufel gibt, dann gaukle ihm doch ein Bild von irgendeiner Figur in roten Strumpfhosen und mit Hörnern vor, und rede ihm ein, dass er doch an so etwas nicht glauben könnte, oder? Soweit C.S. Lewis. Viele Medien, Psychologen und auch manche Theologen wollen uns einreden, dass der Teufel allenfalls eine Hilfskonstruktion ist. So eine Idee für schwache Gemüter, die keine andere Erklärung für ihre Probleme gefunden haben. Die Bibel jedoch sieht das ganz anders. Sie nimmt dem Teufel die Maske ab und sie zeigt, wie er wirklich ist. Johannes wurde von Gott in einer Vision Folgendes gezeigt: Dann gab es noch eine Erscheinung am Himmel. Plötzlich sah ich einen großen feuerroten Drachen mit 7 Köpfen und 7 Kronen. Außerdem hatte er 10 Hörner. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel aller Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Dann brach im Himmel ein Kampf aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück, doch er verlor den Kampf und durfte nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache, es ist niemand anders als der Teufel. Gerade da, wo eigentlich alles vollkommen sein sollte, ist also ein Krieg ausgebrochen. Längst bevor Spannung und Konflikte unsere Familien, Städte und Länder überfielen, entbrannte ein Kampf im Himmel, schreibt Johannes. Der Engel Michael kämpfte gegen den Drachen und er siegte. Aber der Satan wurde nicht völlig vernichtet. Er wurde auf die Erde geworfen und zog uns mit in diesen Konflikt hinein. Der Teufel kämpft nun auch gegen uns. Ich denke an die Mutter, die verzweifelt um ihren Sohn weint. Er hat einen Tumor, den man nicht mehr operieren kann und wird bald sterben. Ich denke an die Väter, die auf den Schlachtfeldern dieser Welt begraben sind. Millionen sinnloser Opfer, in welches Land wir auch gehen. Und ich denke an die Kinder, die missbraucht, verkauft, ermordet und jedes Jahr zu Tausenden abgetrieben werden. Überall treffen wir auf so unendlich viel Leid, das scheinbar wie ein blindes Schicksal um sich greift. Woher kommt das alles? Ist Gott daran schuld? Um wenigstens annähernd eine Antwort zu finden, müssen wir zurückgehen bis an den Anfang. Jahrtausende zurück. Noch weiter zurück, als die Geschichte von Adam und Eva greift. Wirklich ganz an den Anfang. Dem Propheten Hesekiel wurde dieser Blick zurück in die Vergangenheit gewährt. In seinen Worten aus Kapitel 28 hören wir von einem Wesen von atemberaubender Schönheit, das den großen Krieg im Himmel anzettelte. Hesekiel schreibt: Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Mensch, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus. Sag ihm, so spricht der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und von beispielloser Schönheit. Du lebtest in Eden, dem Garten Gottes, und trugst Edelsteine jeder Art, Beryll, Topas und Jaspis, Chrysolit, Karneol und Onyx, Saphir, Rubin und Smaragd. Deine Ohrringe und Ketten waren aus Gold geschmiedet. Ich schmückte dich mit ihnen an dem Tag, als ich dich schuf. Lassen wir uns nicht irritieren, dass es hier heißt König von Tyrus. Diese historische Gestalt dient in unserem Text lediglich als Symbolfigur. Sie ist so eine Art Folie, mit der ein anderes Wesen beschrieben wird, nämlich der Satan, als er noch an der Seite Gottes stand. Schauen wir weiter in diesen Text hinein, dann wird das noch bestätigt. Gott sagt, du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf meinem heiligen Berg ließ ich dich wohnen. Ein Gott warst du und zwischen feurigen Steinen gingst du umher. Halten wir fest, der Satan war bereits im Garten Eden. Irgendwann in vorgeschichtlicher Zeit wurde er von Gott geschaffen und in den hohen Rang eines Engels erhoben. Als Cherub durfte er ständig vor dem Thron Gottes stehen. Kein anderer Engel war Gott näher. Er war etwas ganz Besonderes. Gott sagt dazu in Hesekiel 28, Vers 15, vollkommen hatte ich dich geschaffen und du bliebst es, bis du in Sünde fielst. Fast klingt das so, als wäre Gott stolz auf sein so schön geschaffenes Engelkind gewesen. Er muss es unendlich geliebt haben. Doch dann geriet dieser Engel auf Abwege. Hesekiel berichtet, deine ausgedehnten Handelsgeschäfte verführten dich zu Erpressung und Unterdrückung, so wurdest du schuldig. Da verstieß ich dich vom Berg Gottes, du schützender Cherub, und ich schaffte dich aus der Mitte der feurigen Steine weg. Deine Schönheit hatte dich überheblich gemacht. Aus lauter Eitelkeit hattest du deine Weisheit preisgegeben und warst zum Narren geworden. Deshalb stürzte ich dich auf die Erde hinunter und gab dich dem Spott der Könige preis. Abgestürzt ist der Engel. Vom Thron Gottes ging es direkt in die Tiefen der Erde. Aber warum? Die Bibel wird deutlicher, wenn wir einen weiteren Bibeltext zu Rate ziehen. Jesaja berichtet uns in Kapitel 14, Vers 12, »Wie bist du vom Himmel heruntergefallen, du hellleuchtender Morgenstern?« Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Hier bekommt der gefallene Engel sogar einen Namen. Auf Hebräisch heißt er Sohn der Morgenröte, auf Deutsch glänzender Morgenstern und auf Lateinisch Luzifer. Und Jesaja berichtet uns weiter von Luzifer. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das war der Anfang vom Ende. Das war die erste Sünde, die alles andere kaputt gemacht hat. Im Herzen Luzifers wuchs der unstillbare Wunsch, selbst Herrscher des Weltalls zu sein. Er wollte sein wie Gott. Dafür war ihm jeder Preis recht. Kein Opfer war zu hoch. Jedes Mittel war willkommen und sei es die Zerstörung alles anderen. Und so entbrannte ein Kampf im Himmel, in den auch wir mit hineingezogen wurden. Darum drittens, das Böse muss ausreifen. Was mag in Gott vorgegangen sein, als er wahrnahm, dass sein Engelkind sich gegen ihn stellte? Ich stelle mir das so vor. Mutter hat einen runden Geburtstag. Verwandte kommen, die Kinder sind da. Auf den ersten Blick ist es eine ganz fröhliche Runde. Wenn ich zuweilen so ein seltsamer Ausdruck im Gesicht der Mutter wäre. Was hat sie denn nur? Es ist doch alles bestens. Ja, alles. Bis auf eine Ausnahme. Ein Kind fehlt. Es ist irgendwo versackt. Adresse unbekannt. Es will von den Eltern nichts mehr wissen. Und alle guten Kinder dieser Welt können den einen leeren Platz im Herzen dieser Mutter nicht füllen. Ich glaube, genauso trauerte der Vater im Himmel über sein abgestürztes Kind. Uns gehen die Klagen oft so leicht über die Lippen. Warum lässt Gott das Böse in der Welt zu? Warum hat er den Teufel damals überhaupt entkommen lassen? Warum konnte Michael den Drachen nicht ganz vernichten? Sicher wäre uns dadurch manches Leid erspart geblieben. Aber andererseits, wie hätte das Universum denn reagiert, wenn Gott den Teufel auf der Stelle ausgelöscht hätte? Auch dazu ein Bild. Nehmen wir an, unsere Regierung würde ein Gesetz erlassen, dass alle korrupten Politiker sofort hingerichtet werden sollen. Nehmen wir weiter an, einige Mitglieder der Opposition wären unter den ersten Opfern. Kämen da nicht Zweifel auf, ob es hier wirklich um das Recht geht? Würde die Opposition da nicht mehr und mehr an Sympathie gewinnen, weil sie doch so stark unterdrückt wird? Gott konnte Luzifer nicht einfach vernichten, als der Krieg im Himmel begann. Er hätte sonst riskiert, dass die Lügen des einst strahlenden Engels umso mehr geglaubt worden wären. Folglich ging Gott das Risiko ein und ließ Luzifer am Leben. Er ließ ihn alle Karten ausspielen, die er in seiner diabolischen Hand hielt. Gott musste es dazu kommen lassen, dass der gefallene Engel sich selbst als der Böse erweist, zu dem er sich in seiner Selbstüberhebung entwickelt hatte. Das Böse musste ausreifen, damit jedes denkende Wesen erkennen kann, wer der Böse wirklich ist. Auf der Erde fing die Sache ganz unverfänglich an. Fast jeder von uns kennt die Geschichte von Eva und der sprechenden Schlange. Und die meisten wissen, wer sich hinter der Schlange verbirgt. Aber nur, weil das Geheimnis hier am Ende der Bibel in unserem Predigttext in Offenbarung 12, Vers 9 enthüllt worden ist. Der große Drache, es ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange die ganze Welt zum Bösen verführt. Und diese Schlange sagte zu Eva: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Endlich zu sein wie Gott, das war die Sünde Satans, mit der er bereits gescheitert war. Aber das hinderte ihn nicht, sie in die Köpfe der Menschen hineinzusetzen. Er lehrte die Menschen, ihr eigener Herr zu sein und Gott zu misstrauen. So lauten die wohl traurigsten Verse der Bibel. Und Eva schaute den Baum an. Er sah schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie ihrem Mann und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Damit hatten sich Adam und Eva der Auflehnung Luzifers gegen Gott angeschlossen. Und auch wir, ihre Nachkommen, gehören nun dazu. Aus diesem hoffnungslosen Unterfangen ging fast alles hervor, was wir die Geschichte der Menschheit nennen. Geldgier, Armut, Ehrgeiz, Krieg, Prostitution, Diktatur, Tyrannei, Sklaverei und vieles andere leidvolle mehr. Ja, in diesen Versen steckt die ganze furchtbare Geschichte des Menschen, der etwas sucht, was ihn glücklich machen soll, aber dabei Gott außer Acht lässt. Und was war mit Gott? Sicher wusste er doch, welche tragische und schmerzvoll lange Geschichte sich an die Entscheidung von Adam und Eva anschließen würde. Warum hat er die beiden nicht im nächsten Moment ausgelöscht? Die Antwort kann nicht anders lauten als vorhin, als es um die Rebellion Satans im Himmel ging. Wenn Gott sofort dieses Böse vernichtet hätte, hätte er von da an keine wahre Liebe mehr auf dieser Welt erwarten können. Gehorsam aus Angst wäre zum Maßstab im Universum für seine Geschöpfe geworden. Das wollte und konnte der Herr des Lebens und der Liebe nicht zulassen. Und so blieb ihm wieder keine andere Wahl, als die Sünde weiter reifen zu lassen, auch bei uns. Der Rest ist Geschichte, eine abgrundtief traurige. Ein winziger Planet im unendlichen All wurde wie ein Versuchslabor mit teuflischen Erfindungen angehäuft. Die Welt stöhnt nun unter Zerstörung, Vernichtung, Scheidung, Verzweiflung, Krankheit und Tod. Satan erfand immer neue Scheußlichkeiten an Blutvergießen und Kriegen, an Hass, an Neid, Terror, Schrecken, Tränen und Leid. Satan hat seinen Namen mehr als verdient. Übersetzt heißt er der Feind. Und ich glaube, er hat bewiesen, dass er der Feind unseres Lebens ist. Denn er hat es geschafft, dass wir alle in irgendeiner Form vom Leid betroffen sind, persönlich wie auch global. Wie aber muss erst Gott empfinden, wenn seine geschaffene Welt in Flammen aufgeht? Was geht in ihm vor, wenn sein wundervoller Garten in eine Müllhalde verwandelt wird? Und wenn dann noch die Brandstifter vorwurfsvoll die Hand erheben und behaupten, Gott sei an allem schuld, ist es dann nicht sein Recht, wenn er alle vernichtet? Wir hätten an seiner Stelle erbarmungslos zurückgeschlagen, aber Gott hielt in seiner Liebe an uns fest. Er gab die Hoffnung nie auf, dass die Herzen der Verlorenen eines Tages zu ihm zurückkehren würden. Aber wie macht man den Leuten klar, dass sie dem Verführer folgen und ihrem Retter davonlaufen? Wie kann man die Herrschaft des Bösen zerbrechen? Davon erzählt der erste Teil von Offenbarung 12. Es geht um eine Frau und ihr Kind. Mit der Frau ist allerdings nicht Maria gemeint, sondern das Volk Israel. Das Kind heißt Jesus. Und der Drache stellte sich vor die Frau, denn er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, aber das Kind wurde gerettet und sofort zu Gott vor seinen Thron gebracht. Die Frau floh in die Wüste, wo Gott selbst einen Zufluchtsort für sie vorbereitet hatte. 1260 Tage sollte sie dort versorgt werden. Nachdem Gott jahrhundertelang durch Propheten und Könige alles versucht hat, legt er nun die Robe königlicher Majestät ab. Er kommt selbst herab zu den Menschen. Er klopft bei uns an. Er wird einer von uns. Als Neugeborenes, verwundbar und unscheinbar, kommt Gott in unsere Welt hinein. Er wird so menschlich und bleibt doch so göttlich wie nur irgend möglich. Der König des Universums begibt sich selbst hinter die Linien des Feindes. Seine Liebe zu den Davongelaufenen ist so stark, dass er es aushält, verachtet, geschlagen, verraten und gekreuzigt zu werden. Sein Verlangen zu uns ist so tief, dass er nie nachgelassen hat, den Einsamen Mut zuzusprechen, die Kranken zu heilen, die Toten aufzuerwecken, die Schuld zu vergeben und die Sünder willkommen zu heißen. Vielleicht können wirklich nur Mütter verstehen, was im Herzen Gottes vorging, als er sich uns und unserer Welt zuwandte. Da kommt das Kind mit aufgeschlagenem Knie zur Mutter gelaufen und sucht weinend Trost. Und die Mutter fühlt den Schmerz des Kindes, als ob es ihr eigener wäre. Kannst du mir sagen, wie das zu erklären ist? Denn genauso liebt und fühlt Gott mit uns. Der Teufel hatte von Anfang an Unrecht. Da ist kein willkürlich herrschender Gott über uns, der mit harten Gesetzen die Welt unterjocht. Da ist vielmehr ein Gott, der selbst in die Finsternis dieser Welt eintritt. Ein Gott, der uns ganz nahe kommt. So nah, dass unsere Schuld zu seiner wird und dass unser Tod zu seinem Tod wird. Aber damit noch nicht genug. Gott wollte nicht nur an unserem Leid teilhaben. Die Liebe, die ihn trieb, hat auch die Herrschaft Luzifers für immer gebrochen. Jeder kann nun vom Bösen frei werden. Satan wollte den Sohn Gottes vernichten. Der Drache wollte das Kind verschlingen, aber das ist ihm nicht geglückt. Denn als Jesus seine Arme am Kreuz von Golgatha ausbreitete und als sich der höllische Schmerz der Kreuzigung ihm völlig niederdrückte, da wurde die Maske vom Gesicht des Teufels heruntergerissen. Dort an diesem Kreuz kann jeder sehen, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Denn Jesus hat keinem etwas Böses angetan. Und um das noch zu bekräftigen, wurde Jesus von den Toten auferweckt und gerettet. Seitdem ist die Macht des Teufels und des Todes gebrochen. Jeder von uns kann frei werden. Leid, Tränen, Krankheit und Tod finden ihr Ende. Die Tage Satans sind gezählt. Und das weiß er ganz genau und ist deswegen unendlich zornig. Darum lass dich bitte nicht mehr blenden von seinen letzten Lügen. Schau hinter das zornige Wüten des Teufels und vertrau dem Mann, der am Kreuz für dich starb. Johannes schreibt über ihn: Der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Alle Werke des Teufels wird Jesus zerstören. Darauf kannst du dich verlassen. Im Konzentrationslager von Auschwitz, im Block 11, Zelle 1632, hat ein Häftling ein Kreuz in die Wand eingeritzt. An diesem furchtbaren Ort stehen tatsächlich die Worte: Jesus war hier. Ich weiß nicht, was du zurzeit in deinem Leben durchmachen musst, aber eines weiß ich ganz sicher: Jesus ist hier. Er ist auch dir nah und leidet mit dir mit. Er hat das Leid nicht verursacht, das dich getroffen hat. Er trägt selbst schwer daran. Diese Worte an der Zellenwand von Auschwitz sind ja wahr. Jesus ist hier in allem Leid. Und er wartet darauf, dass du dich ihm anvertraust. Er sehnt sich danach, auch dein verlorenes Herz zu heilen. Jesus ist der, der dich zurück zum Vater im Himmel führen kann. Nur da wirst du eine Welt finden, in der es kein Leid, kein Schmerz und kein Tod mehr gibt. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Willst du weiter dem Teufel und seinen Lügen glauben oder wagst du es, deinem Leben eine neue Richtung zu geben? Jesus ist jetzt hier und er ist zu dir gekommen, um dir die Liebe des himmlischen Vaters neu zu zeigen. Vertrau dich ihm an. Amen.